SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Fabian Elsesser. Schönen guten Abend. Neoliberalismus ist längst ein Schimpfwort geworden, ein Synonym für den schleichenden Abbau des Staates oder auch für Steuersenkungen, die vor allem reiche Menschen entlasten. Donald Trump macht's vor. Wem sollte das Wirtschaftssystem eigentlich nutzen? Wie schafft man faire, gerechte und soziale Lebens- und Arbeitsbedingungen in einer Welt, deren Ressourcen eben nicht endlos sind? Oder vereinfacht, wie wollen wir überhaupt leben und arbeiten? Das sind große und dringende Fragen. Und unser heutiger Gast scheut sich nicht, sich mit ihnen zu beschäftigen. Lisa Herzog ist Philosophin und Sozialwissenschaftlerin. Sie ist jetzt 36 Jahre alt und bekam mit 32 schon ihre erste Professur. Nach Stationen in Frankfurt und München lehrt und forscht sie seit Herbst 2019 an der Universität Groningen in den Niederlanden. Die Frankfurter Allgemeine setzte sie ebenfalls 2019 auf die Liste der einflussreichsten Ökonominnen Deutschlands. Jetzt ist sie uns aus Köln zugeschaltet. Herzlich willkommen bei SWR 2 Tandem.
Hallo Herr Elsesser.
Frau Professor Herzog, eines Ihrer Bücher, das viel Aufmerksamkeit erregt hat, damals trägt den Titel Freiheit gehört nicht nur den Reichen und soll, so der Untertitel, ein Plädoyer für einen zeitgemäßen Liberalismus sein. Fangen wir mal ganz klein an, bevor wir uns mit solchen Schlagworten wie dem Liberalismus beschäftigen. Was ist Freiheit für Sie ganz persönlich?
Das kann ich jetzt gar nicht so klein halten, weil ich glaube, dass man den Freiheitsbegriff so komplex denken muss, wie Freiheit eben nun mal ist. Und das eines der Probleme gerade ist, dass Freiheit oft verkürzt wird auf das, was in der philosophischen Debatte negative Freiheit genannt wird, also Freiheit als Abwesenheit von Hindernissen. Und das alleine reicht aber nicht, um ein Leben zu führen, das man wirklich als selbstbestimmt, als frei bezeichnen würde. Und deswegen gibt es in der Debatte eben auch noch andere Freiheitskonzepte, die positive Freiheit, die republikanische Freiheit. Und in dem Buch argumentiere ich, dass wir diese unterschiedlichen Konzepte zusammendenken müssen. Sozusagen wie so ein Stuhl, der auf drei Beinen steht. Und nur dann können wir verstehen, was es wirklich heißt, ein freies Leben führen zu können.
Wie wollen wir leben? Wie wollen wir arbeiten? Und welchen Einfluss hat unser Wirtschaftssystem darauf? Das ist unser Thema heute. Zusammen mit Lisa Herzog, Professorin am Zentrum für Philosophie, Politik und Wirtschaft an der Universität Groningen. Frau Herzog, eines Ihrer Bücher, ich habe es vorhin kurz angesprochen, 2014 erschienen, viel beachtet, trägt den Titel Freiheit gehört nicht nur den Reichen. Da würden doch jetzt sicherlich viele, viele konservative und liberale Politiker und wahrscheinlich auch Wirtschaftswissenschaftler sagen, Moment, Moment, das Grundgesetz, das garantiert doch die individuelle Freiheit, was soll das denn heißen? Freiheit nur für die Reichen, wir sind doch ein freies Land, oder?
Ja, wenn man Freiheit nur als eine Summe an Rechten versteht, die man hat, dass man eben zum Beispiel sich frei äußern darf, dass man bestimmte Dinge erwerben darf, dann stimmt es natürlich, dass diese Rechte formal allen Bürgerinnen und Bürgern gleichermaßen zustehen. Aber wenn man sich anschaut, wer diese Rechte wirklich nutzen kann, dann haben wir doch sehr unterschiedliche Lebenswelten, sehr unterschiedliche Chancen in unserer Gesellschaft. Und der Titel ist natürlich provokant gemeint, denn Freiheit gehört ja auch in dem Sinne vielleicht nicht jemand, sondern es geht eben darum, dass die Bedingungen geschaffen werden dafür, dass jemand ein freies Leben führen kann. Und in dem Sinne ist Freiheit doch relativ ungleich verteilt. Und eine andere Form von Freiheit, wo man sich auch die Frage stellen muss, wie gleich oder ungleich ist sie denn verteilt, das ist die Freiheit, bei der Gestaltung der gemeinsamen Regeln, nach denen wir leben wollen, mitzusprechen, sich politisch zu beteiligen, gesellschaftlich einzubringen. Wer kann das denn eigentlich machen und wie ist das auch mit sozioökonomischen Faktoren verwoben? In dem Sinne würde ich da den Konservativen, wie Sie es gerade angesprochen haben, genau entgegenhalten wollen. Kann man das denn wirklich so sagen? Und was meinen wir denn wirklich mit Freiheit?
Dann frage ich mal anders, inwiefern oder in welchem Ausmaße gehört denn die Freiheit den Reichen, auch wenn sie eigentlich niemandem gehört?
Naja, wenn sie über mehr Einkommen und Vermögen verfügen, dann stehen ihnen einfach erstmal mehr Möglichkeiten offen. Das ist zum einen bezogen auf Konsummöglichkeiten. Wer wenig Geld zur Verfügung hat, kann bestimmte Dinge sich nicht leisten. Aber eine interessante Frage ist, in welchem Maß auch andere Wege eher denjenigen offen stehen, die aus begüterten, privilegierten Hintergründen kommen. Es ist natürlich nicht so, dass es bei uns nur zum Beispiel vererbte Ämter gäbe oder sowas. Aber es gibt ja verschiedene Zahlen dazu, dass zum Beispiel die Zahl derjenigen aus Elternhäusern, wo die Eltern studiert haben, die dann selbst an die Uni gehen, viel höher ist als die, die aus nicht studierten Elternhäusern kommen. Oder wenn man sich anschaut, wer in der Politik eigentlich vertreten ist, dann sind es auch in hohem Maß Leute, die selbst eben eher den mittleren bis hohen sozioökonomischen Schichten zuzurechnen sind. Und an sehr vielen Stellen in der Gesellschaft, wo Macht ausgeübt wird, wiederholen sich diese Muster. Und wenn das über eine Zeit lang so läuft, dann verfestigt sich sowas auch und dann wird es irgendwann zu einer echten Gefahr für die Demokratie, denke ich.
Das heißt, ich glaube, das hat auch der Sozialwissenschaftler Hartmann vor längerer Zeit schon mal etabliert, so diese Idee, dass Eliten sich tatsächlich fortpflanzen, Eliten erzeugen, Eliten.
Das ist genau die Gefahr, dass sich da Strukturen verfestigen und dann einfach die Lebenschancen nicht gleich sind. Und in einer Gesellschaft, die allen Individuen ein freies Leben ermöglichen möchte, sollte es nicht so sein, dass nur für bestimmte Leute es zum Beispiel realistisch ist, dass die Kinder irgendwelche Leitungsfunktionen oder zum Beispiel künstlerische Berufe ausüben, sondern das sollte jedem möglich sein und jeder, der oder die dafür entsprechende Interessen und Talente hat.
Ich entsinne mich, dass wir hier vor vielen Jahren, ich glaube 5 oder 6 Jahren, mal eine junge Frau hatten, die den Verein Arbeiterkind oder die Organisation Arbeiterkind gegründet hat. Eine sogenannte First Generation Akademikerin, also die erste in ihrer Familie, die überhaupt eine Uni von ihnen gesehen hat und die auch bis heute sagt, wie schwierig es war, die Codes und solche Dinge dort kennenzulernen. Ändert sich da was? Also haben wir mehr First Generation Academics nicht inzwischen? Also, oder würden Sie sagen, nee, wir sind eher in diesem Elitenblasenproblem?
Also ich weiß zu dieser konkreten Frage keine aktuellen Zahlen, ob sich da in den letzten 5 Jahren viel verändert hat. Aber es gibt eben die generellen Muster, dass vielleicht nicht mal so sehr beim Zutritt zur Universität, aber dann eben bei der Frage, wer später wirklich in die Leitungsfunktionen kommt, dass es da ziemlich schlecht aussieht. Es ist toll, dass es solche Initiativen wie Arbeiterkind gibt. Und ich glaube, wir brauchen ganz viele derartige Netzwerke für unterschiedliche Bereiche, in denen jeweils bestimmte Gruppen unterrepräsentiert sind, dass die sich vernetzen können, Erfahrungen austauschen. Aber die Frage ist dann auch immer, reicht das und ändert das wirklich was an den Machtstrukturen und was müsste sich vielleicht noch ändern in der Gesellschaft, damit es wirklich für alle gleichermaßen gerecht zugeht?
Stichwort Freiheit den Reichen. Was hat Geld mit Freiheit zu tun? Vielleicht auch darüber hinaus, jetzt über die Möglichkeiten, die Sie erwähnt haben. Also jetzt nicht nur das Geld, das wir persönlich zur Verfügung haben, sondern vielleicht eben auch, wie Geld verteilt wird.
Ich formuliere es vielleicht mal ein bisschen polemisch. Wenn reiche Menschen mit ihrem Geld nur Schweizer Uhren und Luxusurlaube kaufen würden, dann wäre es für die Gesellschaft vielleicht gar kein solches Problem. Aber wenn sie damit sich auch bessere Anwältinnen und Anwälte für Gerichtsprozesse, bessere Schulen für ihre Kinder, bessere Aussichten im öffentlichen Bereich, vielleicht PR-Agenturen für ihren Internetauftritt und so weiter kaufen können, dann führt es eben dazu, dass sich Finanzkapital, jetzt mit Bourdieu gesprochen, in andere Formen von Kapital übersetzen lässt, also kulturelles Kapital, symbolisches Kapital, wie das bei Bourdieu so schön heißt. Und das kann dann zu so selbstverstärkenden Mechanismen führen. Und das führt dann eben dazu, dass vielleicht bestimmte Gruppen, die weniger privilegiert sind, gar nicht erst versuchen, in bestimmte Positionen vorzustoßen. Und dann kommt oft von der anderen Seite sozusagen der Einwand, naja, wieso, es hat doch sonst niemand versucht, wir hatten doch hier nur bestimmte Kandidaten. Aber man stellt sich nicht die Frage, wieso ist es denn überhaupt so weit gekommen? Und wer wurde denn von vornherein abgeschreckt, weil man eben nicht so über das finanzielle Polster verfügt, das einem ermöglicht, bestimmte Wege einzuschlagen? Es ist zum Beispiel so, habe ich eine Studie neulich gesehen, dass Leute, die ein Start-up gründen, was ja sehr gelobt wird, auch von der Politik, von der Wirtschaft, dass die oft aus relativ privilegierten Elternhäusern kommen. Und das ist auch total nachvollziehbar, denn
das Spielkapital ist dann sozusagen da, ne, das Spielgeld.
Nicht unbedingt das Spielkapital für das Unternehmen, aber eine gewisse private Absicherung. Und wahrscheinlich auch die Kontakte im persönlichen Umfeld, um dann doch einen anderen Job zu finden, wenn es mit der Gründung doch nicht so gut klappt. Also das Kapital für die Firma kommt dann ja oft von irgendwelchen Business Angels oder so weiter. Aber für einen selber muss man ja auch erstmal bereit sein, so ein Risiko einzugehen. Mhm. Und Leute, die aus eher prekären Verhältnissen kommen, für die ist oft das Allerwichtigste, überhaupt mal Sicherheit zu haben. Also ein sicheres Einkommen, einen Job, bei dem sie einigermaßen unkündbar sind. Das ist sozusagen die Basis. Und wenn man das dann erreicht hat, dann kann man vielleicht über andere Risiken nachdenken. Und deswegen sind Leute, die das von vornherein aus dem privaten Umfeld haben, in der Hinsicht eben bevorzugt. Und es ist klar, dass so jemand dann eher bereit ist und Lust hat, ein Unternehmen selber zu gründen.
Wie wollen wir leben? Wie wollen wir arbeiten und wie könnte unser Wirtschaftssystem gerechter, fairer, sozialer werden? Darüber sprechen wir heute mit Lisa Herzog, Ökonomin, Philosophin und Professorin am Zentrum für Philosophie, Politik und Wirtschaft an der Universität Groningen. Frau Professor Herzog, eines Ihrer Bücher trägt den Titel Freiheit gehört nicht nur den Reichen, ein Plädoyer für einen zeitgemäßen Liberalismus. Wie definieren Sie Liberalismus? Da gibt es, glaube ich, auch wieder unterschiedliche Sichtweisen.
Ja klar, da gibt es sehr unterschiedliche Positionen, wahrscheinlich so viele, wie es Theoretikerinnen und Theoretiker gibt.
Also ich entsinne mich dann auch an eine Theorie der Freiheit von John Rawls war das, glaube ich, oder so. Theorie der Gerechtigkeit.
Aber eines der wichtigen Bücher im angelsächsischen Raum, vielleicht das wichtigste, was diese neue Form des liberal-egalitären Denkens dort trifft, und das habe ich natürlich auch sehr ausführlich studiert. Für mich sind zwei Aspekte am Liberalismus wichtig. Wenn man diesen Begriff sozusagen retten will vor der Vereinnahmung durch den Neoliberalismus, manchmal frage ich mich, ob man das überhaupt sollte oder ob der Begriff komplett verbrannt ist. Aber wenn man ihn retten will, dann sind zwei Aspekte, denke ich, wichtig. Das eine ist, dass man Freiheit breit denkt, hatten wir ja vorhin kurz, also verschiedene Dimensionen von Freiheit in den Blick nimmt. Und das zweite ist, dass man sich ernsthaft die Frage stellt, wie kann man sicherstellen, dass diese Freiheiten allen Mitgliedern einer Gesellschaft zugutekommen? Und was heißt das dann für die Institutionen, die in dieser Gesellschaft vorherrschen? Das Gegenmodell, gegen das ich da auch so ein bisschen anschreibe, das ist, dass man bestimmte Formen von Freiheit, typischerweise so negative Freiheit, sehr stark absolut setzt, die dann mit Eigentumsrechten gleichsetzt und dann sagt, Freiheit ist oder Liberalismus ist, wenn es möglichst wenige Eingriffe ins Eigentum gibt. Und das halte ich für komplett fehlgeleitet. Und ich glaube auch, dass die Ideengeschichte des Liberalismus, also wenn man zurückgeht ins 18., 19. Jahrhundert und so, dass die viel, viel reichhaltiger ist und es da viele Ideen gibt, die man heute auch wieder aufgreifen kann, um eben von diesem komplett einseitigen Bild wegzukommen.
Aber das ist schon noch der herrschende, ich sag mal, Mainstream. Freiheit bedeutet überhaupt erstmal wenig Eingriffe und im Grunde auch so ein bisschen das Mantra des ewigen Wachstums.
Ich finde es im Moment schwer zu beurteilen, wo wir da stehen. Denn vor allem, wenn man die internationale Landschaft anschaut, ist es ja so, dass sogenannte sozialistische Ideen in den USA gerade bei jungen Leuten sehr an Aufmerksamkeit gewinnen. Aus europäischer Sicht würde man vielleicht eher sagen, ja, sozialdemokratisch. Gleichzeitig gibt es die populistischen, rechtspopulistischen Strömungen, die ganz zentrale Elemente des Liberalismus in all seinen Facetten eigentlich ablehnen. Und insofern würde ich eigentlich nicht zustimmen, dass wir derzeit noch einen klaren Mainstream haben. Wir haben vielleicht noch die FDP, die da noch in ihren ewig gestrigen Mustern hängt. Aber ansonsten denke ich, es ist eine sehr interessante Phase, in der sich vielleicht auch gewisse Koalitionsmöglichkeiten im politischen Raum gerade neu sortieren.
Aber ist es nicht doch so? Also wenn wir zum Beispiel mal an die Börse schauen, ne? Da gibt es die sogenannten Gewinnwarnungen. Das heißt nicht, dass man keinen Gewinn macht, sondern, oder es heißt nicht immer, dass man keinen Gewinn macht, sondern man macht vielleicht im nächsten Quartal weniger Gewinn. Und wenn so eine Gewinnwarnung kommt, das ist ja erstmal nur eine Prognose, purzeln meistens verlässlich die Kurse, also es ist ein Handel von Stimmungslagen. Da habe ich dann doch den Eindruck, es ist eine Religion. Wachstum ist was Gutes. Und sobald das bedroht ist, also sobald der Gewinn nur nicht so groß ausfällt, wie man vorher dachte, dass er ausfällt, dann wackelt da der Gläubige schon in den Grundfesten.
Ja, also die Beschreibung kann ich so natürlich nicht bestreiten. Ich hatte jetzt auch eher über die intellektuelle Stimmungslage gesprochen. In unseren Praktiken, in unseren Wirtschaftsformen sitzen diese neoliberalen Ideen noch an ganz vielen Stellen ganz tief verankert. Und Sie haben jetzt eine Stelle genannt, nämlich den Wachstumsglauben der Börse. Es gibt auch im Finanzbereich Stimmen, die sich dafür einsetzen, nachhaltiger, längerfristiger, grüner zu investieren. Es gibt zum Beispiel die Rede vom sogenannten geduldigen Kapital, das man bräuchte. Es gibt auch Angriffe auf die Vorstellung, dass Innovation und Wachstum immer vor allen Dingen dadurch entstünden, dass man den Markt so frei wie möglich laufen lässt. Aber all diese Ideen haben sich noch nicht umsetzen lassen in institutionelle Veränderungen, die zum Beispiel unser Finanzsystem anders ausrichten würden. Und ich glaube, dass es noch sehr viel Überzeugungsarbeit braucht, auch politische Arbeit, um wirklich klarzumachen, an wie vielen Stellen wir noch in den alten Mustern stecken und was sich da eigentlich ändern müsste. Und dann klingt man oft irgendwie sehr radikal, wenn man zum Beispiel sagt, lasst uns den ganzen schnellen Handel einfach abschaffen. Aber ich glaube wirklich, wenn man nicht aus den gewohnten Mustern herauskommt, sondern sich einfach mal die Frage stellt, wie oft am Tag sollten denn Aktien eigentlich so gehandelt werden?
Und dürften Computer das in Sekundenschritten tun?
Nanosekunden, sonst was. Also es ist ganz, ganz irre, wie das läuft derzeit. Das wird auch nicht mehr von Menschen immer analysiert. Das wird oft durch computerisierte Programme gemacht. Und wenn man da mit etwas Abstand drauf schaut, dann fragt man sich wirklich, warum um alles in der Welt konnte man auf die Idee kommen, dass das eine gute Idee ist? Und eigentlich wissen wir seit der Finanzkrise, dass die Theorien, die das gerechtfertigt haben, nicht stimmen. Und trotzdem wird es weitergemacht. Es gibt natürlich Interessensgruppen, denen daran liegt, dass es weitergemacht wird. Und ich glaube, wir müssen noch sehr viel drüber nachdenken, wie können wir das auch verändern und wie kann aus den Erkenntnissen, dass bestimmte Theorien nicht stimmen, der politische Wille werden, die Dinge auch zu ändern.
Sie erwähnten die Finanzkrise und da fällt mir ein Satz ein oder eher ein Schlagwort und zwar systemrelevant. Ja, sind sie es denn wirklich, die Banken? Oder ist das auch wieder ein Glaubenssatz?
Ich glaube, da kann man sehr schön zeigen, was mit solchen Sätzen manchmal gemacht wird. Selbst wenn es so wäre, lassen wir das vielleicht erstmal als Prämisse stehen, dass bestimmte Institutionen systemrelevant sind, heißt das zum Beispiel nicht, dass die Menschen in diesen Institutionen auch systemrelevant sind. Das heißt, man hätte durchaus erstmal diejenigen, die die Institutionen in die Krise hineingeführt haben, auswechseln können und hätte mit anderem Führungspersonal weitermachen können. Wenn man glaubt, dass die Systemrelevanz der Institutionen wirklich gegeben ist. Ob die wiederum gegeben ist, das war in der kurzfristigen sozusagen Notsituation der Finanzkrise vielleicht wirklich der ehrliche Eindruck der Beteiligten, dass die Gefahr besteht, dass das gesamte System implodiert. Und ich glaube, einige der Akteure, die dann eben beschlossen haben, wir müssen jetzt hier die Banken retten, die taten das in dem ehrlichen Glauben, dass wenn man das nicht täte, der Schaden für die gesamten Gesellschaften noch größer wäre. Aber die Frage ist dann ja auch im Nachhinein, okay, angenommen, man hatte so eine Notfallsituation, wie arbeitet man das auf? Und wer steht am Ende als Gewinner oder Verlierer da? Wer wird haftbar gemacht? Und an der Stelle ist, glaube ich, sehr vieles nicht passiert, was hätte passieren müssen. Und das verschwand dann eben alles unter diesem undifferenzierten Begriff. Ja, das war ja systemrelevant, es gab keine Alternative. Und damit wird eine echte Aufarbeitung auch blockiert.
Schreiben Sie Ihre Bücher eigentlich, Sie sind ja beides, Philosophin und Ökonomin. Eigentlich eher als Philosophin oder eher als Ökonomin?
Ich schreibe sie als Philosophin, die sich mit ökonomischen Phänomenen beschäftigt, die auch sehr viel Ökonomie liest, die aber ökonomische Theorien immer auch versucht kritisch zu lesen, weil ich glaube, dass die Methodologien der Ökonomie an vielen Stellen doch etwas eingeschränkt sind. Deswegen hat die Ökonomie als Wissenschaft die Finanzkrise ja auch zumindest in der ganz großen Mehrheit nicht kommen sehen. Aber letztlich schreibe ich als Philosophin, weil ich mir letztlich die Frage stelle, um welche Werte, um welche Grundprinzipien es denn eigentlich geht. Und die dann als sozusagen die Perspektive habe, mit der ich auf die wirtschaftlichen Phänomene schaue.
Und ich meine mich zu entsinnen, dass diese ganzen Prognosen der Wirtschaftsweisen oder auch vom IFO-Institut meines Erachtens noch nie eingetreten wären, oder? Da gibt es doch dann immer diese Jahresprognose. Ich meine, die Zahl stimmt nie.
Das kann ich jetzt empirisch nicht sagen, aber ich weiß, dass es Studien dazu gibt, ob ökonomische Vorhersagen denn überhaupt stimmen. Und allzu toll sieht es nicht aus. Mein Wissensstand ist, dass es immer noch ein bisschen besser als der reine Zufall, also im Sinne von einem Münzwurf oder so ist. Es ist auch eine unglaublich herausfordernde Aufgabe, zu sagen, wir wollen prognostizieren, wie sich ein Konstrukt namens Bruttoinlandsprodukt über einen bestimmten Zeitraum hin entwickelt. Man könnte sofort die Frage anschließen, ist das denn für die heutige Zeit eigentlich ein sinnvolles Konstrukt oder bräuchten wir andere Konstrukte?
Weil es da auch wieder um Wachstum geht.
Ne? Da geht es auch wieder um Wachstum, aber es werden nur bestimmte Dinge in das BIP aufgenommen und andere Dinge auch nicht. Und was in der Ökonomie halt schon sehr auffällt, das ist, die meisten Methoden sind fast ausschließlich quantitativ orientiert und qualitative Arbeiten, die Phänomene sozusagen on the ground erforschen würden, die wirklich hingehen, die Interviews führen, die Feldbeobachtungen machen. Das wird von den Ökonomen eher belächelt. Das findet ja in den sogenannten weichen Sozialwissenschaften statt, also Soziologie, Ethnographie oder sowas. Und dabei wäre es, glaube ich, oft die Kombination aus qualitativ und quantitativ, mit der man die Phänomene am besten verstehen könnte. Und insofern denke ich, dass dieser Fokus auf Zahlen, dass der ein Problem ist. Es muss auch um die qualitativen Aussagen über diese Phänomene gehen, die dahinterstehen. Also zum Beispiel haben wir die Entwicklung der Arbeitslosigkeit, die aber keine Aussage darüber macht, wenn es rein in Prozentsätzen geht, was für Arten von Arbeit die Leute da eigentlich haben, wie gut die mit ihrem Privatleben vereinbar ist, wie gut sie sich in diesen Formen von Arbeit vielleicht verwirklichen können. All diese qualitativen Dimensionen finden in den Statistiken eben keinen Niederschlag. Und damit sind Ökonomen methodisch einfach auf einem Auge blind. Das heißt nicht, dass sie überflüssig wären, aber das heißt, dass man ökonomische Einsichten viel stärker auch mit soziologischen, psychologischen, ethnografischen und so weiter kombinieren muss. Und das versuche ich, wenn ich als Philosophin mich mit den Phänomenen beschäftige, dass ich eben aus unterschiedlichen sozialwissenschaftlichen Disziplinen mit unterschiedlichen Methodologien heraus so ein präzises Bild wie irgendwie möglich von den wirtschaftlichen Entwicklungen bekomme.
Eine Philosophin, die auf die Ökonomie schaut. SWR 2 Tandem, heute mit Lisa Herzog, Professorin am Zentrum für Philosophie, Politik und Wirtschaft an der Universität Groningen. Wir sprechen darüber, was Freiheit in unserem Wirtschaftssystem ist oder was sie sein sollte. Frau Herzog, Sie hatten es vorhin schon angedeutet, Freiheit aus Sicht der Wirtschaftsliberalen, das ist ja weniger staatliche Beschränkung, ist ja auch einer der Gründe, warum Großbritannien aus der EU wollte. Wie stark ist der Staat, den Sie sich wünschen oder den Sie auch aus Ihrer Arbeit und Ihren Forschungserkenntnissen heraus für sinnvoll halten?
Ich glaube, das kann man gar nicht so sehr auf eine Dimension Stärke, Schwäche begrenzen. Ich denke, es gibt sehr gute Argumente dafür, warum bestimmte Institutionen in staatlicher Hand sein sollten und andere durchaus von privaten Akteuren übernommen werden können. Aber die Anschlussfrage ist dann natürlich sofort, wie wird das jeweils gestaltet? Und auch bei staatlichen Institutionen stellt sich sofort die Frage, wer hat da eigentlich was zu sagen, wie sind die Machtstrukturen ausgeprägt, wie funktioniert die demokratische Kontrolle. Und was die privatwirtschaftliche Seite angeht, ist ja auch die Frage, selbst wenn wir da viele Freiräume lassen, kann man ja immer noch unterschiedliche Arten von eben Akteuren, unterschiedliche Organisationsformen zulassen oder vielleicht zumindest befördern, unterstützen. Und was ich in dem letzten Buch eben versuche zu argumentieren, ist, dass wir versuchen sollten, diejenigen Arten von Firmen zu stützen, die demokratisch partizipativ organisiert sind. Und dadurch ergeben sich dann auch wieder gewisse Aufgaben dafür, wie der Staat den Rahmen dafür setzen kann. Und letztlich sollte für mich eben am Ende immer die Demokratie stehen, wo die Gesellschaft gemeinsam beschließt, wie die Dinge gehandhabt werden sollen. Und die muss auch in der Lage sein, sich wirtschaftlicher Macht entgegenzustellen.
Sollte man zum Beispiel den Trend, der ja bei uns auch in den 90er Jahren und dann spätestens unter der ersten Rot-Grün-Regierung sich weiterentwickelt hat, nämlich den Trend zur Privatisierung von staatlichen Unternehmen, wieder umkehren?
Ich denke, da gibt es einiges, was man sinnvollerweise umdrehen sollte. Da müsste man jetzt einzelne Bereiche betrachten.
Also die Bahn zum Beispiel? Ja, gut, ich glaube, naja gut, aber sie ist nicht, aber ich sag mal so, sie besteht nicht mehr aus Beamten und sie versucht nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu agieren, wodurch dann eben zum Beispiel auch Preise steigen oder eben auch Strecken geschlossen werden.
Da sieht man aber auch schon, wie kompliziert das im Einzelfall ist, denn man könnte ja auch aus Steuermitteln trotzdem bestimmte Strecken aufrechterhalten, subventionieren. Es gibt die Frage Schienennetz versus Bahnbetreiber. Die Frage ist, ob man mit der Konstruktion, die man hat, das Ziel, das man erreichen möchte, erreicht. Und derzeit ist ja der politische Wille schon sehr stark zu sagen, wir wollen, dass Leute Bahn fahren. Und dann ist die Frage, müsste man den Kostendruck auf die Bahn vielleicht etwas reduzieren, indem man da eben stärker bereit ist, auch Geld in die Hand zu nehmen?
Wenn oder man indem auch will, man einfach wieder Beamte einstellt, die nicht so viel Managergehälter nehmen können.
Das wäre eine der Stellschrauben, aber ist bei weitem auch nicht die einzige. Und in anderen Bereichen muss man sich eben auch sehr konkret anschauen, wie läuft das eigentlich? Ich glaube, im Gesundheitswesen gäbe es sehr viel, das dafür spricht, hier wieder stärker staatlich zu agieren, weil es einfach nicht einzusehen ist, dass wenn ein System ja sowieso weitgehend staatlich oder durch staatliche Umverteilung finanziert ist, dass dann da privatwirtschaftlich so viele Gewinne rausgezogen werden. Und wie viel Druck da auch dann auf die Beschäftigten ausgeübt wird, kann sich ja auch unterscheiden. Aber der Teufel steckt da wirklich im Detail. Ich kann es Ihnen an einem schönen Beispiel von Adam Smith illustrieren. Der hat es nämlich schon im 18. Jahrhundert sehr schön diskutiert. Der meinte,
einer der großen Väter der Wirtschaftswissenschaft.
Genau.
Der von dem Markt als sehr unsichtbaren Hand sprach.
Das sprach er zweimal davon und das Zitat hat sich komplett verselbstständigt. Genau.
Sehen Sie, ich bin auch darauf reingefallen.
Genau. Und der hat an einer Stelle eine Diskussion, da unterscheidet er Kanäle und Straßen. Und er sagt dann so schön, bei Kanälen ist die einzige Bedingung, dass die immer schön ausgebuddelt bleiben, damit die Schiffe durchkommen. Aber es gibt nicht noch irgendwie Qualitäts- Unterschiede. Also es war offenbar bei Kanälen im 18. Jahrhundert in Schottland so. Während bei Straßen, da gibt es sozusagen graduelle Abstufungen. Und deswegen sagt er, naja, bei so einem Kanal, da kann man eine Lizenz an einen privaten Lizenznehmer geben und dann treibt der die Gebühren ein und die Aufgabe ist, den Kanal freizuhalten. Und wenn der Kanal nicht mehr frei ist, dann werden die Schifffahrenden da schon protestieren und dann muss das eben umgesetzt werden. Aber bei Straßen ist eben die Qualität so variabel. Und die Anreize für einen privaten Investor, der die Straße sozusagen in Pacht hätte oder übernehmen würde, die wären dann immer die Straße so gerade noch befahrbar zu halten. Und das ist so schwer zu kontrollieren, dass man das dann vielleicht doch lieber in staatlicher Hand behält. Und das fand ich sehr beeindruckend, als ich das gelesen habe, weil das so schön zeigt, dass es oft an der Frage hängt, was können wir denn eigentlich wie gut erkennen und wie gut können wir es kontrollieren und wer kann erkennen, was wie gut läuft. Das sind Fragen, die entscheidend dafür sind, wie man das institutionelle Design gut anlegen kann. Und gerade im Bereich Gesundheitswesen, aber auch in vielen anderen Bereichen ist es ja eben auch so, dass sie einerseits die Anspruchsgruppen haben, die von diesem System profitieren sollen, also Patientinnen und Patienten. Andererseits haben sie unterschiedliche Berufsgruppen, die da beschäftigt sind. Dann haben sie unterschiedliche Formen von Expertise. Und da dann sich die Frage zu stellen, wie kann man das gut aufsetzen, damit die Anreize in die richtige Richtung laufen, aber gleichzeitig auch der Sinn dieser Institution nicht verkannt wird. Ich glaube, man braucht da einen sehr guten Blick auf einzelne Fälle und auch eine sehr interdisziplinäre Herangehensweise, um verschiedene Aspekte mit im Blick nehmen zu können. Und das wird halt oft, oder in der Vergangenheit wurde es anhand von Modellen gemacht, die einfach sehr, sehr vereinfacht waren und dann oft einen eingebauten Bias hin zu Marktlösungen hatten. Und ich denke, da hat man inzwischen auch erkannt, dass das vielleicht gar nicht alles so stimmt, was da versprochen wurde, wie viel effizienter das sei. Und da muss man das neu austarieren. Aber die Frage ist, geht man zu dem zurück, was vorher war, oder findet man noch bessere Lösungen?
Sie haben jetzt öfter ältere Philosophen bereits erwähnt, Bourdieu zum Beispiel, oder klassisch gerade Adam Smith. Ist das so eine tröstliche Zuflucht für Philosophen, also auch für Wissenschaftler wie Sie? Sie haben jetzt eben zu einer Frage der Gegenwart ein sehr altes Beispiel gefunden. Ist das so eine tröstliche Zuflucht, manchmal dann auch solche alten Meister zu finden?
Also ich weiß nicht, ob es jetzt so tröstlich ist. Ich sehe es eher als Inspiration. Und es ist einfach interessant zu sehen, wie Leute, die sich ähnliche Fragen in anderen Epochen gestellt haben, damit umgegangen sind und vor welchen Herausforderungen die denn eigentlich standen. Es ist vielleicht insofern tröstlich, als man auch sieht, bestimmte Probleme, die nehmen unterschiedliche Formen an, aber mit denen wird die Menschheit sich wahrscheinlich immer rumschlagen. Also zum Beispiel eben so der Ausgleich zwischen eher privaten und eher staatlichen Akteuren und wie man gute Governance-Systeme gestaltet. Das ändert sich im Laufe der Zeit, weil sich auch Technologien ändern. Aber das ist sicher eine Herausforderung, die die politische Philosophie im Grunde seit der Antike ja auch bearbeitet. Und es hat was Befreiendes, wenn man immer wieder auch historische Texte liest, weil man auch einfach einen gewissen Abstand von den gegenwärtigen Debatten bekommt und sieht, wo gegenwärtige Debatten vielleicht blinde Flecken haben oder bestimmte Annahmen machen, die heute selbstverständlich erscheinen, als historisch aber eigentlich überhaupt nicht sind, wo man sich dann die Frage stellen kann, sollten wir diese Annahme machen? Wie sähe denn unser Blick auf das heutige Problem aus, wenn wir diese Annahme eigentlich nicht machen?
Ich erwähnte es bereits, die Frankfurter Allgemeine hat Sie, Frau Herzog, im Jahr 2019 auf eine Liste der einflussreichsten Ökonominnen der Gegenwart gesetzt. Naja, Sie sind Philosophin und Ökonomin, aber was bedeutete dieses Ranking für Sie, vor allem von so einer eher konservativ-liberalen Zeitung?
Ah, das zeigt meines Erachtens, with all due respect an die lieben Kollegen bei der FAZ, aber dieses Ranking ist methodisch doch eher fragwürdig. Ich habe kein einziges wissenschaftliches Paper in einem Ökonomie-Journal veröffentlicht, in so Wirtschaftsethik vielleicht noch. Und es zeigt vor allen Dingen eines, nämlich wie wenige Frauen es in Deutschland in der Ökonomie gibt. Und das ist schon sehr besorgniserregend. Ich war auch nicht die einzige, also nicht Ökonomin, es waren noch, ich glaube, zwei Soziologinnen mit dabei. Und das ist einfach erschreckend, dass so ein großes Fach wie die Ökonomie, sozusagen die Top 40 oder was da erhoben wurde, nicht aus den eigenen Reihen sozusagen füllen kann. Es lag, glaube ich, ein bisschen dran, dass die in dieses Ranking Zeitungsbeiträge und Medienbeiträge ziemlich stark mit reingenommen hatten. Aber also tatsächlich, ich habe ja auch Ökonomie studiert und ich habe das Fach schon immer als sehr männerlastig und auf eine unangenehme Weise auch fast schon sexistisch erlebt, was immer um so eine sehr aggressive Art der Diskussion ging. Und nach dem, was ich so höre von außen, hat sich da auch leider noch nicht so viel dran geändert. Insofern, also ich habe erstmal sehr gelacht, als ich dieses Ranking gesehen habe, aber die tiefere Frage dahinter ist natürlich schon, warum sind manche Fächer so stark männlich dominiert, zumal dieses Fach ja einfach unglaublich viel gesellschaftliche Wirkkraft hat. Also wir haben zum Beispiel den Rat der Wirtschaftsweisen. Wieso haben wir nicht den Rat der Soziologieweisen? Von Philosophieweisen will ich jetzt gar nicht erst anfangen. Ja. Aber es ist ja schon auffällig, wie viel Macht da bestimmten Fächern zugeschrieben wird und anderen überhaupt nicht. Und wieso dann diese Fächer auch noch so männlich geprägt sind.
Wie wollen wir leben? Wie wollen wir arbeiten? Und wie könnte unser Wirtschaftssystem gerechter und sozialer sein? Unser Thema heute in SWR 2 Tandem mit der Philosophin und auch Ökonomin Lisa Herzog, die inzwischen Professorin an der Universität Groningen in den Niederlanden forscht und lehrt. Wir haben viel über Freiheit gesprochen, Frau Herzog. Ein anderes Thema, das Sie intensiv beschäftigt, ist Arbeit. Und Ihr aktuelles Buch heißt auch Die Rettung der Arbeit, ein politischer Aufruf. Was ist denn die größte Gefahr, vor der die Arbeit gerettet werden muss? Digitalisierung oder Globalisierung?
Ja, im Buch diskutiere ich vor allen Dingen Digitalisierung, aber ich glaube, man muss beide Gefahren im Zusammenhang damit sehen, dass es gewisse divergierende Tendenzen in unserer Gesellschaft gibt. Ungleichheit im ökonomischen Sinne, aber auch in Bezug auf die Arten, die Qualität von Arbeit, zu der Menschen Zugang haben. Und ich will Arbeit natürlich nicht per se retten, denn es gibt derzeit sehr viele Formen von schlecht organisierter Arbeit. Aber der Grundimpuls in dem Buch ist zu sagen, Arbeit spielt für unsere Gesellschaft eine so wichtige Rolle. Wenn wir die nicht gerechter und demokratischer gestalten, dann ist es für unsere Gesellschaften insgesamt eine große Gefahr.
Ja, da sind wir aber auch wieder beim Wirtschaftssystem dann, ne?
Denke ich. Und ich werde manchmal gefragt, wie ich es denn jetzt mit dem sogenannten Kapitalismus halte oder ob das jetzt schon Sozialismus ist. Und ich drücke mich eigentlich ganz gern vor der Frage, weil man immer sofort nachhaken müsste, ja, was ist jetzt genau gemeint, welche Art von Kapitalismus,
ja, und vor allem
von
Sozialismus? Wird Sozialismus nicht auch, sage ich mal, noch ein bisschen durch den jahrzehntelange Lernerfahrung aus dem Kalten Krieg oder wurde es uns auch in der Schule mehr oder weniger noch beigebracht, Sozialismus ist gleich ein diktatorischer Staat.
Genau, ja. Aber da würden jetzt die Verteidiger des Sozialismus sagen, das war eigentlich keine Umsetzung der ursprünglichen Ideen von Marx, von Engels.
Das habe ich auch nicht Engels. Gesagt, aber damit wird er bis heute, glaube ich, diskreditiert,
der Dadurch Begriff. Wird er diskreditiert, aber das heißt nicht, dass er diskreditiert sein müsste. Aber worauf ich eigentlich raus wollte, war, ich verwende eigentlich ganz gerne ein anderes Wort, auch wenn mir klar ist, dass ich dann sozusagen die Systemfrage nicht beantworte, nämlich das der Wirtschaftsdemokratie. Und damit ist gemeint, dass die wirtschaftlichen Strukturen einer Gesellschaft so stark wie möglich durch das Prinzip bestimmt werden, das wir im politischen Bereich auch für das Richtige halten, nämlich Demokratie. Und zwar in dem ganz basalen Sinne, dass wenn eine Person Macht über andere Personen hat, diese Person demokratisch zur Verantwortung gezogen werden kann. Und wir leben ja derzeit in einem System, in dem wir das im Politischen mehr oder weniger gut umgesetzt haben. Da gäbe es sicher noch viel zu sagen, wo unsere Demokratien vielleicht verbesserungswürdig sind. Aber im wirtschaftlichen Bereich akzeptieren wir ziemlich andere Prinzipien, nämlich Hierarchie, Macht durch Eigentum, das regelrechte Ausgeliefertsein der Einzelnen an die Willkür anderer. Und die Frage ist, warum eigentlich? Und sind das nicht vielleicht einfach Vorstellungen, die wir aus der Vergangenheit mitschleppen, die gar nicht in der Funktionalität dessen, was ein Wirtschaftsleben sein könnte, begründet sind? Und das heißt, die Frage, die ich derzeit vor allen Dingen auch sehe, ist, könnten wir das, was sich an Veränderungen auch im digitalen Bereich derzeit alles abspielt, nicht auch nutzen, um eben mehr Partizipation, mehr demokratische Praktiken in die Wirtschaft zu tragen? Und letzten Endes werden sich dann auch Fragen danach stellen, okay, wer hat am Ende das Sagen? Diejenigen, die die Arbeit machen und vielleicht einen Chef, eine Chefin mitwählen oder diejenigen, die investieren, so die Kapitalbesitzer. Und ich glaube, wenn man mir sozusagen die Pistole auf die Brust setzen würde, würde ich sagen, am Ende, das sollten die Arbeitenden sein. Aber das ist dann ein anderes Modell als das, was klassischerweise mit Sozialismus assoziiert wird, wo nämlich der Staat Kapitaleigentümer ist und die Arbeitenden, ja gut, je nach Modell, auch nicht unbedingt so viel direkt mitzusagen haben, mitzureden haben.
Sie widmen sich ja schon den großen Fragen in Ihrer Arbeit, ne? Also eben Zukunft der Arbeit, Freiheit, Gerechtigkeit. Was ist für Sie die Motivation, das doch so konkret zu machen?
Was mich letztlich, glaube ich, antreibt, ist die Grundüberzeugung, dass Ideen unsere Wirklichkeit prägen. Und zwar in einem höheren Maß, als man vielleicht oft denkt. Man hat dann so den Eindruck, bestimmte Dinge sind einfach so, wie sie sind. Die müssen so sein. Da gibt es bestimmte Rechte, bestimmte Pflichten, bestimmte Verantwortlichkeiten. Aber sehr vieles davon ist ja letztlich menschengemacht. Und es gibt dann immer irgendeine Geschichte, warum das jetzt so sein müsse. Und dadurch entsteht Legitimität.
Ja, aber gibt's auch eine Geschichte,
wo das herkommt.
Ja, aber gibt's auch eine Geschichte, wo es bei Ihnen herkommt? Also weiß ich nicht, haben Sie sich zum Beispiel früher schon aufgeregt über Nachrichten, die Sie gesehen haben? Gab es da so einen Moment, wo Sie gedacht haben, das sind die Themen?
Ich glaube, es gab nie den einen Moment, aber mich hat immer schon interessiert, wie politische Debatte abläuft, wenn eigentlich unterschiedliche Politiker die gleichen Vokabeln verwenden wie Demokratie, Freiheit, sogar Gerechtigkeit, aber unterschiedliche Dinge damit meinen und dann ja auch sehr unterschiedliche politische Vorschläge machen. Und da hat mich oft interessiert, wie passt es denn zueinander? Wo kommt es denn her, dass die eine Seite Gerechtigkeit so meint und die andere so? Also insofern war das dann ein ähnlicher Punkt, der mich oft interessiert hat. Wie kommt es, dass Menschen diese wirtschaftliche und soziale Wirklichkeit durch so unterschiedliche Brillen betrachten? Und dann tatsächlich schon auch die Frage, welche dieser Brillen ist letztlich plausibler? Also ich würde jetzt da nicht von wahr und falsch sprechen, aber ich denke, es gibt schon bessere Argumente für manche Seiten als für andere.
Kann man als Philosophen die Welt verändern? Oder möchten Sie es?
Ich denke, ich möchte diejenigen, die sich dafür interessieren, einladen, ihr Denken zu verändern, indem ich Argumente vortrage. Und ich glaube eigentlich fest daran, dass das irgendwie auch dazu beiträgt, die Welt zu verändern. Und ich glaube, dass das auch letztlich die Art und Weise ist, wie demokratisch gesellschaftliche Veränderungen vonstatten gehen. Ich glaube nicht an das Modell, dass irgendwie eine kleine Elite von Denkern, Politikerinnen, wie auch immer, gemeinsam den neuen Masterplan ausarbeitet und den dann irgendwann präsentiert und dann sofort umsetzt. Denn ich glaube, in unseren Gesellschaften müssen bestimmte Überzeugungen ja auch von einer breiten Mehrheit getragen werden, damit sie dann in die Praxis umgesetzt werden können. Und insofern, gerade jetzt in der gegenwärtigen Situation, glaube ich, kann Philosophie eben schon eine große Rolle dabei spielen, auch einfach zu zeigen, welche der gegenwärtig vorherrschenden Theorien auch einfach falsch sind, wo die herkommen, wieso die heute nicht mehr gelten, wo bestimmte Metaphern herkommen und damit die Kreativität und die Fantasie freizusetzen für die Suche nach Alternativen.
Aber Sie wollten nie in die Politeia, wie es früher bei den alten Griechen hieß, sondern Ihnen war die Philosophia, die Liebe zur Weisheit, immer wichtiger.
Ich glaube nicht an diese strenge Unterscheidung, die Sie jetzt hier implizieren. Ich glaube, Politik und Ideen haben sehr viel miteinander zu tun.
Okay, aber Sie wollten nie Politikerin werden.
Ich bin nicht so die Person, die es direkt in ein Mandat oder so passen würde, glaube ich. Ich glaube, ich bin jemand, der eher im Hintergrund nachdenkt, Ideen formuliert. Vielleicht ändert sich das irgendwann, weiß ich nicht. Aber ich wollte vor allen Dingen erstmal mehr verstehen, begreifen, wo all diese Dinge herkommen, die heutzutage irgendwie so als gottgegeben betrachtet werden. Und habe dann festgestellt, dass es da auch unglaublich viel zu tun gibt. Und ich sehe da eigentlich die philosophische Arbeit und die politische Arbeit, die andere Leute machen, irgendwo auch als Hand in Hand gehend und sich gegenseitig ergänzend. Denn es braucht die neuen Impulse auf sehr vielen Ebenen. Und es braucht eben diejenigen, die den Haustürwahlkampf machen. Und es braucht diejenigen, die eher im Hintergrund wirken und versuchen, neue Ideen in die Welt zu setzen. Ich glaube, das ist kein solcher Widerspruch, wie Sie das am Anfang impliziert hatten.
Ein schönes Schlusswort. SWR 2 Tandem. Heute mit Lisa Herzog, Professorin für Wirtschaft und Philosophie im niederländischen Groningen. Außerdem Autorin viel beachteter Bücher über Freiheit und die Zukunft der Arbeit. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
Danke Ihnen.
Die Redaktion der Sendung hatte Cori Bach, Technik Tina Oser, Musikauswahl Tristan Reiling, am Mikrofon war Fabian Elsesser. Schönen Abend.